Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Der 27. Januar ist seit inzwischen 15 Jahren der internationale Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Er erinnert an die Befreiung der Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau. Die Erinnerung an die Groll des Nationalsozialismus zieht sich am heutigen 75. Jahrestag der Befreiung durch unser ganzes Programm hier im Deutschlandfunk. Bei Deutschland heute schauen wir dafür zum einen auf die Gedenkstelen, mit denen man in München an die Opfer der NS-Zeit gedenkt. Wir erinnern an einen Gerechten unter den Völkern und wir berichten über das jüdische Erbe im Rheinland. Dort wollen die sogenannten Schumstädte Speyer, Mainz und Worms Weltkulturerbe werden. In vielen größeren und kleineren Städten gehören die sogenannten Stolpersteine inzwischen zum Stadtbild. Auch wenn man sie auf den ersten Blick oft gar nicht erkennt, sondern erst auf den zweiten. Nämlich dann, wenn man an einem Hauseingang auf den Fußboden schaut. Dort sind die kleinen messingfarbenen Pflastersteine dann in den Gehweg eingelassen und sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Und zwar ganz konkret an die Menschen, die in den jeweiligen Häusern gewohnt haben und deren Namen auf den Steinen eingraviert sind. In München gab es lange Zeit Streit um diese Stolpersteine, auch weil sich weder die israelitische Gemeinde vor Ort noch der SPD-Oberbürgermeister so recht damit anfreunden konnte. Man könnte ja auf den Steinen herumtrampeln, so die Befürchtung. Und damit dann das Andenken der Opfer noch einmal quasi mit Füßen treten. Die Stadt soll deshalb eine eigene Gedenkkultur bekommen, das beschloss der Münchner Stadtrat vor 3 Jahren. Statt Stolpersteinen werden dort jetzt Gedenkstelen und Gedenktafeln aufgestellt. Heute Nachmittag werden gleich 2 davon eingeweiht, eine davon beim FC Bayern. Susanne Lettenbauer berichtet.
Sehr geehrte Anverwandte, sehr geehrte Gäste.
Die schmale, mannshohe Stele wirkt edel an der Jugendstilfassade des Hauses Clementstraße 41 in München-Schwabing. Auf Augenhöhe ist eine viereckige, vergoldete Hülse eingelassen. Auf den einzelnen Seiten sind Name, Geburts- und Sterbetag, ein Spruch oder Motto sowie das Porträt eingraviert.
Das hat nicht lange gedauert, nein, ich weiß es ist nicht so genau, vielleicht ein Jahr, weil ich wusste ja davon gar nicht. Ich kam erstmal durch die Stolpersteine darauf und irgendwie one thing led to another.
Seit einigen Wochen erinnert die Stele an den jüdischen Münchner Professor Michael Strich, initiiert von der Enkelin Angelika Krebs, die seit Jahrzehnten in Großbritannien lebt. Sie hätte auch einen Stolperstein gewählt, aber das sei in München ja nicht möglich.
Ich wusste ja nur von den Stolpersteinen und dann, ich dachte, das ist auch ganz gut, aber nachdem ich das von der Knoblauch gelesen habe, habe ich mit ihr übereingestimmt. Na, das, so, ich finde diese Initiative sehr gut, ja. Ja, es ist alles wunderbar, aber leider ist es 70 Jahre ein bisschen zu spät, gell?
Der sogenannte Münchner Weg erhält hohen Zuspruch, meint Barbara Hutzelmann von der Koordinierungsstelle Erinnerungszeichen am Münchner Stadtarchiv.
Wir haben mit dem 27. Januar 31 Erinnerungszeichen für 63 Personen der Öffentlichkeit übergeben und es liegen uns momentan noch 99 unbearbeitete Personenanträge vor.
Zu zweit recherchieren sie die Lebensdaten der Opfer des Nationalsozialismus, nicht nur jüdischer Münchner, sondern auch von Sinti und Roma, politisch Verfolgter, Zeugen Jehovas, Opfer der Militärjustiz und für sogenannte Gemeinschaftsfremde, die als Asoziale diskriminiert und verfolgt wurden. Bei den jüdischen Gemeinden Münchens kommen die Erinnerungszeichen gut an. Nikola David, Kantor der liberalen jüdischen Gemeinde Beit Shalom, singt bei der Einweihung von Gedenkstelen und Tafeln ebenso wie bei der Verlegung von Stolpersteinen.
Ich finde, jede Erinnerung hat seine Erlaubnis und Kontroversen gibt's immer und verschiedene Meinungen, aber das Erinnerungskultur zu pflegen ist besonders wichtig heutzutage.
Über Stolpersteine auf Münchner Kommunalgebiet werde nicht mehr diskutiert, sagt Anton Biebel, seit Juli 2019 der neue Kulturreferent Münchens. Die Stelen seien ein Gedenken auf Augenhöhe. Er spielt damit auf die Kritik an, dass mittels Stolpersteinen in Gehwegen das Andenken der Opfer noch einmal mit Füßen getreten würde.
Was mir dabei ganz wichtig ist, wenn Sie die Stelen oder die Gedenktafeln sehen, wir haben die Möglichkeit, den Opfern ein Gesicht zu geben. Sie sehen das Bild und wir haben auch die Gelegenheit, auf diesen Tafeln, den Stelen, mehr zur Biografie zu beschreiben, als es bei Stolperstein möglich gewesen wäre.
Diese Gedenkform wählt nun auch Deutschlands bekanntester Fußballclub, der FC Bayern. Ab 15 Uhr stehen heute Vereinsvorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Oberbürgermeister Dieter Reiter in der Innenstraße 18, Bugenhausen. Dem FC Bayern sei es wichtig, so Rummenigge vorab, unseren damaligen FC Bayern-Mitgliedern ein würdiges Andenken zu bereiten. Es sei ein großes Anliegen, auch anlässlich des Erinnerungstages im deutschen Fußball einen Beitrag gegen das Vergessen zu leisten, so Rummenigge. Barbara Hutzelmann vom Münchner Stadtarchiv.
Wir wissen, dass der FC Bayern München sich schon seit langem in der Erinnerungsarbeit engagiert. Insofern war es nicht überraschend für uns, dass der FC Bayern München ein Erinnerungszeichen, nämlich für Hedwig und Hugo Reiling, initiiert hat. Hugo Reiling war Mitglied des FC Bayern.
Dass der FC Bayern trotz der historischen Aufarbeitung seiner jüdischen Geschichte Partner des arabischen Golfstaats Katar ist, ein Gegner Israels, könnte auch bei der Einweihung der Gedenkzeichen für Kritik sorgen. Wie, sagte es jedoch Angelika Krebs, die Enkelin des jüdischen Professors, die Vergangenheit sei nicht entscheidend.
Vorwärts blicken, das ist meine These. Dass es nicht mehr vorkommt. Na, das ist das Allerwichtigste.
Stehlen statt Stolpersteine, das war der Beitrag von Susanne Lettenbauer aus München. Gibt es sie, auch wenn es immer weniger werden. Menschen, die die Gräuel des Holocaust am eigenen Leib erlebt haben und davon den Nachgeborenen noch erzählen können. Einer davon ist Josef Königsberg. Er hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Kürzlich ist der inzwischen 95-Jährige nach Berlin gereist. Dort wollte er an Helmut Kleinicke erinnern. Kleinicke war zur NS-Zeit Kreisbauleiter im besetzten Polen und er rettete Königsberg und anderen Juden das Leben. Dafür wurde er jetzt als Gerechter unter den Völkern geehrt. Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht.
Josef Königsberg trägt einen schwarzen Anzug. Den weißen Hemdkragen hat er über das Jackett geschlagen. Der 95-Jährige aus Essen stammt aus dem oberschlesischen Kattowitz, überlebte ein Ghetto und 4 Konzentrationslager. Wie empfindet er die vielen feierlichen Gedenkstunden in diesen Tagen, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz?
Das alles ändert nicht die Tatsache, dass man hat Millionen von Menschen umgebracht.
Königsberg will auf die Frage nicht antworten. Und die Antworten, die er gibt, deuten darauf, dass ihm das Gedenken wie eine vergebliche, nachträgliche Bemühung erscheint.
Das bedeutet, dass das jüdische Volk ist kein glückliches Volk. Ist ein Volk, was, so wie ich die Geschichte kenne, immer verfolgt war. Ob das waren Römer, Syrien oder Philistine. Hat sich nicht viel geändert, weil der Antisemitismus findet statt nicht nur in Deutschland, mehr oder weniger so gut wie fast in der ganzen Welt.
Aber all die Staats- und Regierungschefs, sie sagen doch dem Antisemitismus den Kampf an. In Jerusalem, in Auschwitz, in Berlin, überall in der Welt. Königsberg geht darauf nicht ein.
Man stellt sich die Frage mit einem großen Fragezeichen. Warum der Antisemitismus? Was will man von den Leuten? Das Volk will ja nur ruhig leben. Aber auf die Frage, warum, gibt es keine Antwort. Ist schlecht zu antworten. Ist schlecht, eine Antwort zu finden.
Alles rituelle Gedenken interessiert Josef Königsberg wenig. Aber die Feierstunde, die er an diesem dunklen Januarabend in der israelischen Botschaft in Berlin erlebt, die interessiert ihn. Er sagt sogar mit tränenerstickter Stimme, dieser Tag sei einer der glücklichsten seines Lebens. An diesem Abend verleiht der Staat Israel einem 1979 gestorbenen Retter den Titel des Gerechten unter den Völkern. Helmut Kleinecke war der Mann, dem Josef Königsberg sein Leben zu verdanken hat.
Die Kommission hat ihm deshalb die Medaille der Gerechten unter den Völkern zuerkannt. Sein Name soll auf der Ehrenwand im Garten der Gerechten in Yad Vashem in Jerusalem verewigt werden.
Sandra Witte von der israelischen Botschaft verliest die Urkunde der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und übergibt sie Kleinekes Tochter Jutta Schefzeck. Helmut Kleinecke war Kreisbauleiter im Kreis Dschanow, nicht weit von Auschwitz entfernt. Er versteckte Juden, versorgte sie mit Lebensmitteln, verhalf ihnen zur Flucht. 1942 rettete er auch Josef Königsberg. Unter der Regie von Kleinecke war Königsberg zunächst Zwangsarbeiter in Gruben und beim Straßenbau. Dann musste Königsberg einmal in der Woche das Haus von Helmut Kleinecke sauber machen. Aber im Februar 1942 trieb die SS alle Juden von Dschanow, auch Königsberg, auf den Marktplatz. In diesem Moment erschien Kreisbauleiter Helmut Kleinecke.
Er zeigte den SS-Mann mit dem Finger auf mich und sagte, den nehmen Sie nicht mit, den nehme ich mit. Der SS-Mann sagte, nein, das muss mit einem Gruppenführer besprochen werden. Kleinecke sagte, wenn Sie den Jungen nicht freigeben, werde ich mit Berlin telefonieren und mit Herrn Himmler sprechen.
Daraufhin, erzählt Josef Königsberg, habe der SS-Mann zu Kleinecke gesagt, nehmen Sie den Juden mit. Das Leben des 17-Jährigen war vorerst gerettet. Später überlebte er 4 Konzentrationslager. Und heute? Heute fragt sich der 95-jährige Josef Königsberg, von Beruf Journalist, warum der Judenhass immer noch nicht überwunden ist.
Traurig, 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 dass nach 80 Jahren nicht nur, dass wir den Antisemitismus haben, dass er noch wächst. Viel mehr kann man dazu nicht sagen.
Dank an den Gerechten unter den Völkern und eine Mahnung an uns. Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Vom jüdischen Leben und vom jüdischen Kulturerbe in Deutschland hat der Holocaust wenig übrig gelassen. Ein besonders wichtiges jüdisches Erbe findet sich allerdings noch bis heute in den Städten Speyer, Worms und Mainz. Das sind die sogenannten Schumstädte, eine Abkürzung aus den hebräischen Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen Städtenamen. In diesen Schumstädten liegen wichtige Wurzeln des mittel- und osteuropäischen Judentums. Dieses Erbe wollen die Städte jetzt stärker schützen und würdigen. Es soll deshalb UNESCO-Weltkulturerbe werden. Der entsprechende Antrag wurde in der vergangenen Woche in Paris eingereicht. Anke Petermann berichtet.
In Mainz liegt der alte jüdische Friedhof Judensand, heute unscheinbar hinterm Hauptbahnhof, umgeben von Maschendraht. Anke Sprenger schließt das Tor auf und lässt eine Besuchergruppe ein. Gästeführer auf einer Fortbildungsexkursion der Regionalakademie Pfalz. Die Kunsthistorikerin deutet über das baumbestandene Gelände am Hang.
Dieses aufgelassene römische Gräberfeld, das wurde der jüdischen Gemeinde zugewiesen, als sie sich hier begründete Ende des 10. Jahrhunderts.
Die ursprüngliche Friedhofsanlage ist nicht erhalten. Nur weiter oben am Hang auf dem sogenannten Denkmalfriedhof stehen noch mittelalterliche Grabsteine, allerdings nicht über den historischen Gräbern. Stopp, signalisiert die Exkursionsleiterin ihrer Gruppe.
Wir dürfen auf diesem Denkmalfriedhof nicht weitergehen, weil wir hier nicht wissen, wo noch Begrabene liegen. weil man hier dieses Friedhofsareal erst später im 19. Jahrhundert hinzugekauft hat, aber gar keine Grabsteine mehr hier standen.
Diese waren bei Vertreibungen und Pogromen verstreut und teilweise in Fundamente eingebaut worden. Bei späteren Bauprojekten wurden sie geborgen und kamen zunächst ins Depot. 1926 ließ sie ein Mainzer Rabbiner wieder aufstellen. Damit entstand der Museumsfriedhof. Wie aber erschließt man ein nicht betretbares Areal als potenzielles Weltkulturerbe für den Zuwachs an Besuchern, den dieser Status wohl mit sich bringt? Im Gespräch ist, erläutert Sprenger den Gästeführern,
eine Aussichtsplattform, sodass man von oben auf den Friedhof schauen kann, ohne dass man den Schlüssel auch erfragen muss. Dann kann der Friedhof auch geschlossen bleiben mit dieser Plattform, die dann vielleicht auch jederzeit zugänglich sein könnte.
Exkursionsteilnehmer Wolfgang Fink fragt sich aber, ob eine Plattform Besucher aus aller Welt zufriedenstellt.
Ich arbeite als Gästeführer und bin von einer Reederei gebeten worden, mich ein bisschen gedanklich darum zu kümmern. Aber die haben natürlich auch ein Interesse, auch den Gästen von auswärts etwas über diese sehr populär werdende Idee zu erzählen.
Zurück zur Historie. Vielleicht ließ sich Speyers Bischof Rüdiger von seinen Amtsbrüdern in den älteren Schummstädten Mainz und Worms dazu inspirieren, Juden einzuladen. In Mainz hatte Bischof Williges das schon ein Jahrhundert zuvor getan, erklärt Anke Sprenger. Die Kunsthistorikerin hat ihre Exkursionsteilnehmer zum Mainzer Markt geführt und blickt hoch zur mächtigen Kathedrale.
Der Dom markiert tatsächlich den Beginn der jüdischen Gemeinde hier. Krönungsstätte vom Erzbischof. Um seine Macht zu stärken, hat er die jüdische Gemeinde hier angesiedelt. Gerade hier im Schatten des Domes, wo der Markt sich befindet. Und die Juden sich ja natürlich besonders dadurch auszeichnen, dass sie Kontakte hatten in den Orient. Ja, sie konnten also bestimmte Waren hierher bringen, die sonst nicht, wo man sonst kaum Zugang hatte. Bestimmte Stoffe, bestimmte Gewürze. Das waren also viele exotische Waren, die den Mainzer Markt damit auch attraktiv machen konnten.
Anders als in Mainz ist der jüdische Friedhof in Worms komplett erhalten, als ältester in Europa. Manche halten den Wormser Heiligen Sand mit seinen 2000 Grabsteinen allein für welterbewürdig.
Es gab immer wieder Zerstörungen,
weiß Gästeführer Rolf Jochum.
Trotzdem ist es ein Friedhof, der überdauert hat bis in die heutige Zeit. Hier darf der Mensch nicht eingreifen. Hier darf nur das geschehen, was der Herr möchte. Deswegen dürfen Grabsteine im Grunde auch nicht so hergerichtet werden. Wenn es verwittert, verwittert es. Wenn sie versinken, dann versinken sie. Das ist der Plan des Herrn.
Jochum deutet auf Steine und Zettel mit hebräischen Schriftzeichen auf den bemoosten Grabmalen. Sie zeugen davon, dass Pilgerreisende die mittelalterlichen Gelehrten bis heute verehren. Und Worms selbst als den Ort, wo diese lernten und dozierten.
Klein Jerusalem am Rhein, der bedeutendste Talmud-Kommentator Rashi hat hier studiert in der Zeit um 1060.
Das einzigartig verwobene Bauensemble am Rhein als Rahmen für eine zusammenwirkende jüdische Gelehrtenelite, genau das macht diesen Gemeindebund welterbewürdig.
Speyer, Mainz und Worms wollen das jüdische Erbe der sogenannten Schumstätte als Weltkulturerbe schützen lassen. Das war der Beitrag von Anke Petermann. Damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Benedikt Schulz mit der Sendung Campus und Karriere. Und dort geht es unter anderem um die Frage, wie man ohne Zeitzeugen sinnvoll von Antisemitismus erzählen kann und Gedenkstättenarbeit leisten kann. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.